Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zu Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Ein Podcast mit Benedikt Wisniewski.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psychologie fürs Klassenzimmer. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wissen Sie eigentlich, was eine gute Lehrkraft ausmacht? In einem Buch mit dem Titel »Was gute Lehrer anders machen« vertritt Autor Todd Whittaker die These, man brauche keine Forschung, keine komplizierten Modelle und Theorien. Es genüge, 14 einfache Prinzipien zu beachten, auf die es wirklich ankomme, um eine gute Lehrerin oder ein guter Lehrer zu sein. Diese Prinzipien hat Whittaker nicht aus Forschung abgeleitet, sondern aus, Zitat, eigenen Erfahrungen und Beobachtungen. Zitat Ende. Ich hätte mir also die bisherige Arbeit mit dem Podcast sparen können. Sie brauchen keine Forschungsergebnisse. 14 einfache Prinzipien reichen. Ein Rezensent des Buchs lobt Whittakers Ansatz als Anwendung des gesunden Menschenverstands, als wohltuende Abkehr von der überbordenden Bildungsforschung. Und er preist seine einfachen, aber überzeugenden Einsichten. Die 14 Dinge seien auf den ersten Blick fürchterlich simpel und überzeugend und ließen sich im zweiten Schritt auch aus wissenschaftlichen Konzepten begründen. Im zweiten Schritt. Forschung zur Bestätigung von Vorannahmen. Das Problem ist nicht, dass hier zwei Herren ihren Intuitionen mehr vertrauen als wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und das Problem ist auch nicht, dass sie ihre antiwissenschaftlichen Weltanschauungen veröffentlichen. Das Problem ist, dass sowohl der Autor als auch der Rezensent Professoren für Pädagogik sind. Also zumindest in formaler Hinsicht Wissenschaftler. Da wird eine Haltung gefeiert, die das bestätigt, was man ohnehin schon glaubt, dass Erfahrung wichtiger sei als Forschung, dass gesunder Menschenverstand reiche, um Unterricht zu verstehen. Und alles, was diesem Weltbild widerspricht, wird abgewertet. Zu kompliziert, zu theoretisch, zu praxisfern. Und vielleicht kommt Ihnen das ja auch aus einem anderen Kontext bekannt vor. Vielleicht aus dem Lehrerzimmer, wenn jemand sagt, diese Studien, nächste Woche steht wieder was anderes drin. Oder wenn eine Kollegin oder ein Kollege überzeugt ist, dass man dieser Empirie nicht trauen könne, weil man mit Studien schließlich alles nachweisen könne, was man wolle. Wie gehen Lehrpersonen mit Forschungsbefunden um? Wann vertrauen sie Daten? Und wann lieber der eigenen Erfahrung? Fragen über Fragen.
Worum geht es in dieser Folge?
In dieser Folge geht es um die Studie Teachers Trust Educational Science, Especially if it confirms their beliefs, von Kirstin Schmidt, Tom Rosmann, Colin Kramer, Chris Stephen Besa und Samuel Merck. Erschienen im Jahr 2022 in der Fachzeitschrift Frontiers in Education. Die Forscherinnen und Forscher, in diesem Fall solche, die sich nicht nur so bezeichnen, sondern die Rolle auch ausfüllen, wollten herausfinden, wie sehr Lehrkräfte wissenschaftlichen Erkenntnissen vertrauen. Zum Beispiel im Vergleich zu persönlichen Erfahrungen von Kolleginnen und Kollegen. Und ob dieses Vertrauen davon abhängt, inwieweit die Ergebnisse zur eigenen pädagogischen Weltanschauung passen oder eben nicht. Das zentrale psychologische Konstrukt in diesem Zusammenhang ist der Confirmation Bias, auf Deutsch Bestätigungsfehler. Der Confirmation Bias bezeichnet die menschliche Tendenz, Informationen so auszuwählen, zu interpretieren und zu erinnern, dass sie bestehende Überzeugungen stützen. Seit dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert untersucht die wissenschaftliche Psychologie die Idee der selektiven Wahrnehmung. Es geht um das Prinzip, dass Menschen die Welt nicht neutral erfassen, sondern gefiltert durch Vorerfahrungen und Einstellungen. Das konkrete Konstrukt des Confirmation Bias wird seit den 1960er Jahren untersucht, erstmals durch den britischen Psychologen Peter Wason. Dessen Experimente zeigten, dass Menschen Hypothesen eher bestätigen als widerlegen wollen. Von den 1970er bis zu den 1990er Jahren ordneten Daniel Kahneman und Amos Tversky den Bestätigungsfehler in eine größere Familie kognitiver Heuristiken ein und machten deutlich, dass solche Verzerrungen keine Ausnahmen, sondern typische Bestandteile menschlichen Denkens sind.
Warum sind diese Forschungsergebnisse für Lehrerinnen und Lehrer interessant?
Die Studie von Schmidt, Kolleginnen und Kollegen, ist für Lehrerinnen und Lehrer deswegen interessant, weil sie zeigt, wie Lehrkräfte mit wissenschaftlichen Befunden umgehen, welchen Stellenwert sie ihnen zuschreiben und unter welchen Bedingungen sie ihnen vertrauen. Sie beantwortet die Frage, ob Lehrkräfte eher Studienergebnissen trauen oder eher persönlicher Erfahrung. Oder, so wie die zwei Herren aus dem Intro, alltagstheoretischen Binsenweisheiten. Und erlauben Sie mir an dieser Stelle etwas grundsätzlich zu werden. Eine Profession ist ein Beruf oder ein Tätigkeitsfeld, das sich durch spezialisierte, wissenschaftlich fundierte Fachkenntnisse auszeichnet. Menschen wie die beiden eben erwähnten Pädagogikprofessoren sprechen dem Lehrberuf den Professionsstatus ab. Sie degradieren Lehrerinnen und Lehrer zu pädagogischen Dienstleistern, die mit ein paar simplen Tricks ihren Beruf erfolgreich ausführen können. Ich bin mir nicht sicher, wie erfolgreich ein Buch wäre mit dem Titel »Was gute Ärztinnen und Ärzte anders machen« mit 14 einfachen Prinzipien zum Erfolg. Da hoffen die meisten Menschen ja doch eher, dass sie auf Basis der aktuellen Forschung behandelt werden und nicht auf der Basis des Bauchgefühls eines Arztes oder einer Ärztin. Gleichzeitig kennen wir alle Sätze wie »Die Forschung kennt meine Klasse nicht« oder »Theorie ist gut, aber Praxis ist wichtiger«. Und ganz ehrlich, in einer Realität mit 27 Kindern, 5 Unterrichtsausfällen und einem Mathebuch von 1988 wirken manche Studien tatsächlich ein bisschen wie Science Fiction. Im Unterricht gibt es keine einfachen Wenn-Dann-Zusammenhänge nach dem Motto, wenn Sie Methode X anwenden, bekommen Sie zuverlässig Ergebnis Y. Pädagogisches Handeln bleibt natürlich abhängig vom Kontext, von Beziehungen, von individuellen Lernvoraussetzungen. Und das macht es verständlich, dass Lehrpersonen sich stark auf ihre Erfahrung verlassen. Die Frage ist halt nur, ob diese Erfahrung anhand von Forschungsergebnissen reflektiert wird oder ob sie diesen entgegengesetzt wird. Und damit bleibt auch die Frage, ob Lehrerinnen und Lehrer sich als Mitglieder einer Profession wahrnehmen oder ob sie ihren Beruf eher als Erfahrungsberuf sehen, in dem Forschung keine zentrale Rolle spielt.
Was wurde genau erforscht?
In der Studie, um die es heute eigentlich geht, wurde untersucht, welche Faktoren das Vertrauen von Lehrkräften in Aussagen der Bildungswissenschaft beeinflussen. Es wurden 3 zentrale Forschungsfragen formuliert. Erstens, vertrauen Lehrkräfte Aussagen aus wissenschaftlichen Studien stärker oder schwächer als anekdotischen Berichten anderer Lehrkräfte? Zweitens, hängt das Vertrauen in einzelne Aussagen mit dem allgemeinen Vertrauen in Bildungswissenschaft und Wissenschaft im Allgemeinen zusammen? Und drittens, beeinflussen die eigenen vorbestehenden Überzeugungen der Lehrkräfte ihr Vertrauen, sodass sie Aussagen bevorzugen, die mit diesen Überzeugungen übereinstimmen? Gibt es also einen Confirmation Bias? Um dies zu untersuchen, wurden kurze Texte entwickelt, die Aussagen aus dem Bildungsbereich enthielten. Manche dieser Aussagen stammten angeblich aus wissenschaftlichen Studien, andere aus Erfahrungsberichten von Lehrkräften, beispielsweise aus angeblichen Blogbeiträgen. Außerdem waren einige Aussagen so formuliert, dass sie das bestätigen, was viele Menschen ohnehin glauben, während andere diesen Überzeugungen klar widersprachen. Jede Lehrkraft erhielt immer 2 zufällig ausgewählte Texte und sollte nach dem Lesen angeben, wie sehr sie der jeweiligen Aussage vertraut. Auf einer Skala von 1 bis 5. Die Stichprobe bestand aus 414 Lehrkräften aus ganz Deutschland und aus ganz unterschiedlichen Schulformen. Bevor die Texte vorgestellt wurden, gaben die Lehrkräfte an, wie sehr sie Wissenschaft im Allgemeinen und Bildungsforschung im Besonderen vertrauen und welche Haltung sie zu den behandelten Themen haben. Danach bewerteten sie nach jedem Text erneut ihr Vertrauen, diesmal jedoch bezogen auf die konkrete Aussage im Text. Am Ende erlaubte die Studie einen Einblick darin, wie stark Vertrauen davon abhängt, wer etwas sagt und ob es das eigene Weltbild bestätigt oder herausfordert.
Was sind die zentralen Ergebnisse?
Die Ergebnisse zeigen drei zentrale Befunde zum Vertrauen von Lehrkräften in Bildungswissenschaft. Erstens, vertrauen diese wissenschaftlichen Studien stärker als anekdotischen Berichten von Kolleginnen und Kollegen. Entgegen früheren Untersuchungen bewerteten die Teilnehmenden identische Aussagen aus Fachartikeln deutlich vertrauenswürdiger als aus Blogbeiträgen von Lehrkräften. Über alle Themen hinweg und mit einer substanziellen Effektstärke von 0,81 Standardabweichungen. Zweitens sagte das generelle Vertrauen in Bildungswissenschaft das Vertrauen in einzelne Aussagen gut vorher. Wer Bildungsforschung insgesamt glaubwürdig fand, vertraute auch den präsentierten Ergebnissen stärker. Das allgemeine Vertrauen in Wissenschaft über alle Fachbereiche hinweg hatte dagegen nur geringen Einfluss. Drittens zeigte sich ein klarer Confirmation Bias. Aussagen, die den eigenen Überzeugungen entsprachen, erhielten höhere Vertrauenswerte als widersprechende, und zwar unabhängig von der Quelle. Dieser konsistente, moderate Effekt mit einer Effektstärke von 0,4 Standardabweichungen bedeutet, Lehrkräfte akzeptieren Forschung eher, wenn sie zu bestehenden Meinungen passt, und sie reagieren skeptischer, wenn sie diese in Frage stellt. Insgesamt deutet die Studie darauf hin, dass Lehrkräfte Bildungswissenschaft nicht grundsätzlich misstrauen, aber eben schon, wenn sie ihre Überzeugungen nicht bestätigt.
Was bedeuten die Ergebnisse für Schule und Unterricht?
Aus meiner Sicht ergeben sich aus der Studie drei zentrale Implikationen und für diese möchte ich mir jetzt etwas Zeit nehmen. Die erste Implikation betrifft die Lehrkräftefortbildung. Es reicht offensichtlich nicht, einfach neue Forschungsergebnisse zu präsentieren und zu hoffen, sie würden automatisch in der Praxis ankommen. Wenn Befunde dem eigenen Erfahrungswissen widersprechen, bleibt ihre Wirkung mit hoher Wahrscheinlichkeit aus. Sinnvoller sind Lernumgebungen, in denen unterschiedliche Perspektiven diskutiert werden können, ohne Rechtfertigungsdruck, also Formate, die gemeinsamen Austausch und die Analyse eigener Annahmen ermöglichen. Dafür schaffen zum Beispiel Formate wie die Lesson Study einen Rahmen. Die zweite Implikation betrifft die Reflexion von Wissenschaftskritik und Wissenschaftsfeindlichkeit im Schulsystem. Und der Punkt ist mir, wie Sie gleich hören werden, sehr, sehr wichtig. Ich würde einfach mal behaupten, dass plumpe Wissenschaftsfeindlichkeit im Sinne von vergiss doch Studien oder was interessiert mich, was die da im Elfenbeinturm sagen, eher die Ausnahme sind. Häufiger begegnen zumindest mir persönlich scheinbar wissenschaftstheoretisch begründete Einwände, die faktisch lediglich dazu dienen, empirische Befunde zu delegitimieren, sobald sie den eigenen Überzeugungen widersprechen. Oft werden solche Positionen mit Schlagworten wie Positivismuskritik oder mit Verweisen auf die kritische Theorie versehen, ohne jedoch deren tatsächliche Argumente aufzugreifen. Im Gegensatz zu ernsthafter wissenschaftstheoretisch fundierter Empirie oder Wissenschaftskritik handelt es sich oft um getarnten Dogmatismus. Wissenschaft und insbesondere empirische Forschung ist nicht dadurch definiert, dass sie die Wahrheit besitzt, sondern dadurch, dass sie systematisch prüfbare Aussagen macht, die prinzipiell widerlegt werden können. Ihr Erkenntnisanspruch ist begrenzt, aber überprüfbar. Dogmatische Positionen funktionieren genau umgekehrt. Sie immunisieren sich gegen Widerlegung, interpretieren widersprechende Befunde als bedeutungslos und werten Methoden ab, sobald sie unerwünschte Ergebnisse hervorbringen. Das Problem ist also nicht Kritik an Empirie, die notwendig und produktiv ist, sondern eine Kritik, die vorgibt, wissenschaftstheoretisch motiviert zu sein, tatsächlich aber allein darauf zielt, unangenehme Evidenz zu entwerten. Eine Form einer solchen vermeintlich wissenschaftstheoretisch fundierten Delegitimation empirischer Forschung ist die Aussage, die mir immer wieder mal begegnet. Die Aussage, empirische Forschung untersuche nur das, was ist, nicht aber das, was sein könnte, und verhindere dadurch Veränderung, Transformation etc. Und ich möchte Sie bitten, die Qualität dieses Arguments einfach mal selbst zu überprüfen. Vielleicht unter Berücksichtigung der Tatsache, dass große Transformationen oft auch als kopernikanische Wenden bezeichnet werden. Die Transformation des Weltbildes durch die Beobachtung von Planetenbewegungen, aber auch die Transformation der Infektbekämpfung durch den Nachweis von Krankheitserregern, die Transformation der globalen Energie- und Wirtschaftssysteme durch den Nachweis des anthropogenen Klimawandels, etc. etc. Entscheiden Sie selbst, welche Rolle die Empirie bei Transformationen spielt. Aber doch nicht im Bildungsbereich, höre ich jetzt schon manche schreien. Doch. Die Einführung der Kompetenzorientierung nach PISA 2000, die Ausweitung frühkindlicher Förderung durch Forschungsbefunde zu frühen Bildungsungleichheiten, der Ausbau ganztägiger Schulangebote durch empirische Nachweise zur Wirksamkeit zusätzlicher Lern- und Förderzeit und so weiter und so weiter. Also, wie können Sie echte und berechtigte wissenschaftstheoretische Kritik besonders an empirischer Bildungsforschung von dogmatischer Pseudokritik unterscheiden? Dafür gibt es einen einfachen Lackmustest. Dieser lautet: Formuliert die Kritik Bedingungen, unter denen sie ihre eigene Position revidieren würde. Fundierte Empiriekritik bleibt korrigierbar, benennt konkrete Probleme, etwa Begriffe, Interpretationen oder Methoden, und schlägt prüfbare Alternativen vor. Sie fragt, wie kann Erkenntnis besser werden? Dogmatische Pseudokritik dagegen ist unfalsifizierbar, entwertet Evidenz pauschal, legt keine Kriterien für gültige Beobachtungen vor und lässt keine denkbare Datenlage zu, die die eigene Haltung ändern könnte. Sie schließt Fragen aus, statt sie zu öffnen. Kurz, echte Kritik verbessert Erkenntnis, Pseudokritik verhindert sie. So, und nun endlich zur dritten Implikation, zur Reflexion des eigenen Confirmation Bias. Und das ist sicher die zentrale Implikation für die Praxis. Wie können Lehrkräfte ihre eigenen Wahrnehmungen so schulen, dass sie erkennen, wenn der eigene Confirmation Bias am Werk ist? Es gibt ein paar recht einfache Kontrollfragen für die Selbstreflexion. Würde ich das auch glauben, wenn es mir widerspricht? Und wie oft habe ich im letzten Jahr meine professionelle Haltung zu einem Thema tatsächlich verändert? Beurteilen Sie Studien danach, welchen methodischen Standards diese genügen, oder eher danach, ob Ihnen die Ergebnisse zusagen oder zu Ihren Erfahrungen passen. Bevor man zu einer Entscheidung kommt, kann ein klar formuliertes Vorabkriterium auch hilfreich sein. Ich ändere meine Einschätzung, wenn. Solche Kriterien schützen davor, im Nachhinein die Maßstäbe zu verschieben, sodass sie dann zur eigenen Meinung passen. Und schließlich lohnt ein Blick auf die eigene Informationsblase. Welche Bubble prägt mich? Welche Stimmen, Quellen und Netzwerke nutze ich? Und bestätigen sie vor allem das, was ich ohnehin schon denke? Damit führt die Selbstreflexion über den eigenen Confirmation Bias direkt zu einer zentralen Frage professioneller Praxis. Woran orientiert sich mein Handeln? An überprüfbaren Kriterien oder an dem, was mir ohnehin plausibel erscheint? Das Problem am sogenannten gesunden Menschenverstand ist, dass jede und jeder glaubt, ihn zu besitzen. Wissenschaft hilft, diesen vermeintlich sicheren Kompass zu kalibrieren. Nicht, indem sie Erfahrung ersetzt, sondern indem sie prüft, ergänzt und gegebenenfalls korrigiert. Genau dadurch wird berufliches Handeln zu professionellem Handeln.
Gibt es zu dem Thema noch mehr Forschung?
Tom Rußmann und Samuel Merck untersuchten 2021, warum Lehrkräfte wissenschaftlichen Ergebnissen vertrauen oder misstrauen. Sie fanden, dass Vertrauen nicht nur davon abhängt, wie überzeugend eine Studie ist, sondern auch davon, wie Lehrkräfte die Forschenden wahrnehmen. Wissenschaft wird eher akzeptiert, wenn Forschende als kompetent und integer gelten. Misstrauen entsteht dagegen vor allem, wenn man ihnen geringe Integrität und fehlende Praxisnähe zuschreibt. Douglas Carnine beschäftigte sich im Jahr 2000 mit der Frage, warum sich wirksame, empirisch bestätigte pädagogische Praktiken nur schwer durchsetzen. Er zeigt, dass Entscheidungen im Bildungsbereich häufig weniger von Daten als von Überzeugungen, Traditionen oder Ideologien geprägt sind. Dadurch werden Methoden ohne Wirksamkeitsnachweis übernommen, während evidenzbasierte Ansätze ignoriert oder abgewertet werden. Carnine beschreibt Bildung deswegen als unreife Profession, in der wissenschaftliche Befunde kein verbindlicher Maßstab sind. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Zum Abschluss lohnt sich noch einmal der Blick zurück zum Anfang. Zu den beiden Pädagogikprofessoren, die Forschung nur dann gelten lassen, wenn sie Intuitionen bestätigt und lieber ihrem vermeintlich gesunden Menschenverstand trauen, als der überbordenden Bildungsforschung. Die Studie von Schmidt, Kolleginnen und Kollegen, zeigt, wie wichtig es ist, den eigenen Umgang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu reflektieren, und sie macht deutlich, dass professionelles Lehrerhandeln dort beginnt, wo Menschen bereit sind, ihre Überzeugungen an Daten zu messen und nicht umgekehrt die Daten an ihren Überzeugungen. Und darum handelt es sich aus meiner Sicht um eine Studie, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte.
Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zur Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Bis zum nächsten Mal.